Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Seit dem Heimgang seines Vaters Wim Malgo, der das Missionswerk Mitternachtsruf gründete und die Herausgabe der Monatszeitschrift Mitternachtsruf lancierte, verfasst Peter Malgo deren Vorwort. Er tut dies unter dem Titel »Liebe Freunde« in einer feinen, ganz persönlichen Art und Weise. Das Buch fasst eine Auswahl dieser segensreichen Beiträge zusammen. Ausgehend von einer Episode aus dem Alltag regt Peter Malgo zum Nachdenken über ein bestimmtes biblisches Thema an, um den Leser dann auf seine ganz persönliche Art direkt anzusprechen. Hören Sie heute den ersten Teil unter folgenden Themen: Zu viel Gepäck, vergänglich oder wertbeständig, ist die Tür gesichert, Sprechstunde, Achtung, Gefahr. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Zu viel Gepäck. Schon morgens in aller Frühe fanden wir uns auf dem kleinen Flughafen in Santa Cruz in Bolivien ein. Dieses Land war die vierte Station unserer Missionsreise. In einer kleinen 19-plätzigen Maschine sollte die Reise, unterbrochen von zwei Zwischenlandungen, nach Gibraltar weitergehen. Wir hatten soeben all unser Gepäck aufgegeben. Dass wir Übergewicht bezahlen mussten, kam nicht unerwartet. Aber nun sagte auch noch der Pilot, unser umfangreiches Gepäck sei schon ein Problem. Der erste Streckenabschnitt wäre ja noch zu schaffen, weil nur wenige Plätze belegt seien. Aber bei der letzten Zwischenlandung würden viele Passagiere zusteigen und dann sei die Piste für den anschließenden Start mit dem vielen Gepäck zu kurz. Betroffen schauten wir uns an und suchten nach einem Ausweg. Wenn irgendwie machbar, wollten wir alle unsere Koffer mitnehmen, da sie ja nicht nur persönliche Effekte enthielten. Doch das schien nicht möglich. Die unerwartete Lösung des Problems kam dann durch den Piloten selbst, indem er, abweichend vom Flugplan, kurzerhand die letzte Zwischenlandung ausließ und uns mitsamt unseren vielen Koffern direkt in Gibraltar absetzte. Nach unserem Besuch der Missionsstation im Urwald Boliviens reisten wir via Guatemala zu unserer nordamerikanischen Zweigstelle in South Carolina. Die Zeit fürs Umsteigen auf der letzten Zwischenstation war zwar sehr kurz bemessen, aber laut Information musste es zu schaffen sein. Nur, auch hier gab es Probleme mit unseren Koffern. Diese suchten wir zuerst vergeblich. Und als das Gepäck dann auf einem anderen Rollband endlich auftauchte, war schon zu viel Zeit verstrichen und wir verpassten unseren Anschlussflug. Die Ursache eines guten Teils unserer Sorgen während der ganzen Reise war unser Gepäck. Wie viel einfacher und rundum unbeschwerter hätten wir fliegen können, wenn die Koffer nicht gewesen wären. Was wir in dieser Hinsicht auf unserer Missionsreise erlebten, gleicht dem Lebensweg vieler Christen. Mit welcher Leichtigkeit könnten wir zielbewusst den Glaubensweg gehen, wenn uns nicht so viel Ballast daran hindern würde? Die Last der Sünde, die uns träge macht, und so manches andere, das uns lähmt. Schon David erkannte, meine Sünden gehen über mein Haupt, wie eine schwere Last sind sie mir zu schwer geworden. Oder da ist der Koffer voller Sorgen, den wir immer mitschleppen. Jeden Tag öffnen wir den Deckel und sortieren ein bisschen, aber es gelingt uns nicht, die Bürde abzuwälzen. In Santa Cruz hatte uns die Fracht ebenfalls sehr zu schaffen gemacht. Denn nur mit Mühe gelang es uns, alle Gepäckstücke in einem Taxi zu verstauen. Das beschäftigte mich dermaßen, dass ich darüber vergaß, meine Jacke mitzunehmen. Das Herumtragen von Koffern voller Sorgen und das Beschäftigtsein mit Sünden verunmöglicht es uns, die Last Jesu Christi zu tragen. Nehmt auf euch mein Joch, denn mein Joch ist sanft. Und meine Last ist leicht, befiehlt er. So lesen wir es in Matthäus 11, die Verse 29 bis 30. Und Paulus sagt ebenso bestimmt in Römer 13, Vers 14, zieht an den Herrn Jesus Christus. Genau dies aber bleibt auf der Strecke, wenn wir gleichzeitig mit den Dingen dieser Welt belastet sind. Wenn uns unser Besitz fesselt und der Blick auf die Dinge dieser Welt uns gefangen nimmt, dann kann uns das derart belasten und absorbieren, dass wir den Blick auf Jesus verlieren. Für alle, die gläubig sind, wird der Augenblick kommen, wo wir unserem Herrn Jesus entgegeneilen dürfen, sei es bei der Entrückung oder beim Beenden unseres irdischen Lebens. Aber spätestens dann zeigt es sich, ob wir wirklich all unser Gepäck haben loslassen können. Oder hängen wir dann vielleicht noch so an unseren Habseligkeiten, dass wir gar nicht bereit sind, ihm zu begegnen? Der Herr will uns zum Loslassen befähigen. Wenn wir Jesus Christus ganz bewusst anziehen, sein Joch tragen, seine Last auf uns nehmen und Botschafter seines Anliegens sind, dann wird er selbst sein Wort in Psalm 81, Vers 7 an uns verwirklichen. Ich habe ihre Schultern von der Last befreit und ihre Hände vom Tragkorb erlöst. Vergänglich oder wertbeständig? Wohl den meisten von uns ist es schon einmal so ergangen. Wir wollten uns etwas aus dem Kühlschrank holen und mussten enttäuscht feststellen, dass die Speise verdorben war. Das Verfallsdatum war bereits einige Tage überschritten. Was wir so gerne gegessen hätten, war ungenießbar geworden. Auch die Banane im Früchtekorb war unversehens schwarz oder die Milch sauer geworden. Wir hatten die Nahrungsmittel zu lange liegen gelassen. Oder vielleicht lag es daran, dass wir zu viel Vorrat angelegt hatten. Mit diesem Problem hatte auch das Volk Israel auf seiner 40-jährigen Wüstenwanderung zu kämpfen. Das Manna, das Gott selbst ihm vom Himmel her zur Verfügung stellte, hatte ein Verfallsdatum von nur einem Tag. Am sechsten Tag waren es 2 Tage. Im zweiten Buch Mose lesen wir in Kapitel 16, Vers 20: Aber sie gehorchten Mose nicht, und etliche ließen davon übrig bis zum nächsten Tag. Da wurde es voller Würmer und stinkend, und Mose wurde zornig auf sie. Verdorbene Speise. Unser Herr Jesus spricht von einer Speise, die nicht vergänglich ist. Johannes 6, Vers 27 sagt uns: Schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben. Dabei geht er auf das Geschehen in der Wüste ein, um dann in den Versen 32 bis 35 auf den Punkt zu kommen: das ewige Leben. Womit beschäftigen wir uns? Wie setzen wir unsere Kräfte, unsere Mittel und unsere Zeit ein? Wir mögen sehr beschäftigt sein, wir gönnen uns vielleicht gar keine Ruhe. Wir strengen uns außerordentlich an, unsere Vorhaben zu verwirklichen. Doch was bleibt letztendlich, wenn wir am Ende unseres Lebens stehen und zurückblicken? Salomo sagt in Prediger 1, Vers 14: Ich sah an alles tun, das unter der Sonne geschieht, und siehe, es war alles eitel und Haschen nach Wind. Dann greift er sein eigenes Tun auf. Ich tat große Dinge, ich baute mir Häuser, ich pflanzte mir Weinberge, ich machte mir Gärten und Lustgärten und pflanzte allerlei fruchtbare Bäume hinein. Kapitel 2, die Verse 4 bis 5. Doch am Ende schlussfolgert er in Vers 11: Da war alles eitel und Haschen nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne. Es war alles vergebliche Mühe, vergängliche Speise. Wer nur für sich selber arbeitet und sich in der Freizeit lediglich seinen Hobbys widmet, trennt sich selbst von Gott bzw. von den Dingen, die Ewigkeitswert haben. Eine solche Tätigkeit kann ehrenwert sein, aber sie dient nicht dem eigentlichen Anliegen unseres Herrn, Speise zu wirken, die da bleibt, Frucht, die in der Ewigkeit wiedergefunden wird. Ja, es ist sogar möglich, dass wir als Mitarbeiter im Reiche Gottes tätig sind, uns sehr anstrengen, aber im Grunde genommen Leerlauf erzeugen. Scheinbar dienen wir unserem Herrn, aber unsere Ziele sind ich-bezogen und so ist es letztlich Dienst für uns selbst. Wir sollten uns jeden Tag neu prüfen und uns die Frage stellen: Was tue ich eigentlich? In Lukas 10, Vers 40 lesen wir: Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Was aber musste Jesus ihr sagen in den Versen 41 bis 42? Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Wie sieht es da bei uns aus? Haben wir das gute Teil erwählt? Oder sind wir immer sorgenvoll mit allerlei Alltäglichem beschäftigt und haben nie oder nur selten Zeit, stille zu werden, um zu hören, was der Herr uns sagen will? In Johannes 16, Vers 12 spricht er: Ich habe euch noch viel zu sagen. Hören wir ihm auch wirklich zu? Ist unser Leben auf Ewigkeitswerte ausgerichtet? Jesus konnte seinen Jüngern in Johannes 4, Vers 34 sagen: Meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk. Lassen Sie uns doch jeden Tag unser Leben ganz neu auf diese Vollendung des Werkes Jesu Christi ausrichten. Ist die Tür gesichert? Gestern zwischen 9.30 Uhr und 11 Uhr drangen unbekannte Täter ins Gebäude ein und entwendeten einige Wertgegenstände. Solche und ähnliche Meldungen stehen fast jeden Tag in der Zeitung. Die Einbruchstatistiken weisen überall eine steigende Tendenz auf. Wenn wir selbst bestohlen werden, reagieren wir sehr betroffen. Kaum einer von uns nimmt die Haltung des Hebräerbriefschreibers ein: Den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet. Hebräer 10, Vers 34. Die Not vieler Christen besteht eben darin, dass sie zwar sehr gut auf ihr materielles Zuhause achten, ihr geistliches Haus aber steht beraubt und zerstört da. Und es scheint sie nicht einmal zu kümmern. In jener letzten Nacht in Ägypten mussten die Israeliten vor ihrem Auszug auf Gottes Anweisung hin beide Seitenpfosten und die obere Schwelle ihrer Haustür mit dem Blut des Passahlammes bestreichen. Das war ihr einziger Schutz vor dem Todesengel, nachzulesen in 2. Mose 12. Unser Passahlamm ist Jesus Christus, der am Kreuz von Golgatha sein Blut vergoss. Er opferte sich selbst und hat damit ein ewig gültiges Werk, eine vollkommene Erlösung, ein Bollwerk gegen den Feind geschaffen. Hebräer 9, Vers 14 sagt: Wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst ohne allen Fehl durch den ewigen Geist Gott geopfert hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott. Viele Christen sagen zwar Ja zu Jesus, aber nicht Nein zum Feind. Ihre Tür zur Welt steht weit offen und ist nicht gesichert. Das Blut, das das Zeichen der Erlösung sein sollte, hat in ihrem Leben keine Bedeutung. Die Seitenpfosten ihrer Herzenstür und deren obere Schwelle sind verwittert und es ist kein Blut mehr zu sehen. Ist das vielleicht auch bei Ihnen der Fall? Schauen Sie die Tür Ihres geistlichen Hauses einmal genau an. Ist sie überhaupt noch gesichert? Ist das Zeichen des Blutes noch vorhanden? Sind unsere geistlichen Werte noch da oder ist der Feind eingeschlichen? Ist uns vielleicht die Zeit geraubt worden, die wir früher für Jesus verwendeten? Oder sind wir möglicherweise gar der Wahrheit beraubt? Wie wir es in 1. Timotheus 6, Vers 5 lesen? Denken Sie darüber nach und geben Sie Acht auf sich. Satan, unser Widersacher, kommt meistens nicht mit Gewalt, sondern als Trickdieb und will sich bei uns einschleichen. Durch allerlei Ränke und Schliche versucht er, in unserem Herzen Eingang zu finden. Unsere eigenen Gedanken und Schlussfolgerungen sind nicht selten die Handlanger des Feindes. Paulus schreibt den Kolossern in Kolosser 2, Vers 8: Sehet zu, dass euch niemand beraube durch die Philosophie und lose Verführung nach der Menschenlehre und nach der Weltsatzungen und nicht nach Christo. Die Menschen dieser Welt sind sich der Gefahr eines möglichen Einbruchs sehr bewusst. Handelsunternehmen, die Alarmanlagen und Sicherheitssysteme verkaufen, machen dank der Angst große Geschäfte. Und wir Christen? Was tun wir mit unserem geistlichen Haus? Ist unser Sicherheitssystem noch intakt? Funktioniert unsere Alarmanlage noch? Oder ist unser Gewissen vielleicht durch ständige Übertretungen derart abgestumpft, dass wir unsere Schwachstellen gar nicht mehr sehen? Für unser geistliches Haus gibt es nur ein einziges vollkommenes Sicherheitskonzept: Jesus Christus, der mit seinem Blut für uns bezahlte. Sprechstunde. Bei Gott ist allezeit Sprechstunde. Keine Minute und kein Ort trennt uns von der Möglichkeit des Gesprächs mit dem Herrn. Da gibt es kein Wartezimmer, in dem wir wie beim Arzt in bangen Stunden der Ungewissheit verharren müssen. Ein Arztbesuch erfordert ja manchmal tatsächlich ziemlich viel Geduld und man fragt sich unwillkürlich, wie lange werde ich wohl noch warten müssen? Wann bin ich endlich an der Reihe? Nicht so bei Gott. Es ist ganz einfach, in seine Gegenwart zu treten, wie es in Hebräer 10, Vers 22 geschrieben steht. So lasset uns hinzutreten. Dass wir diesen freien Zugang haben, verdanken wir einzig und allein unserem Herrn Jesus Christus. Der Schlüssel dazu ist der Glaube. Hebräer 10, Vers 22 sagt, so lasset uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in vollkommenem Glauben. Und Hebräer 11, Vers 6 sagt, denn ohne Glauben ist's unmöglich, Gott zu gefallen. Ohne Glauben versperren wir uns den Weg zu ihm. Ohne Glauben vermögen wir den freien Zugang nicht zu erkennen. Nur der Glaubensblick führt uns sicher zu ihm. Das Hinzutreten zu ihm ist gleichzeitig ein Glaubensschritt. Hebräer 4, Vers 16 fordert uns ganz konkret auf, darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Eine große Not unter uns Christen ist die Gleichgültigkeit und Passivität. Wenn wir nicht ganz konkrete Schritte des Glaubens zu ihm hin unternehmen, wird Gott nicht handeln. Ohne dass wir ganz bewusst seine Nähe suchen, wird uns keine Hilfe zuteil. Eine der beeindruckendsten Begegnungen mit Jesus ist sicherlich die der blutflüssigen Frau in Lukas 8. Sie war unheilbar krank. Sicher hatte sie in ihrem Leben so manche Stunde im Wartezimmer von Ärzten verbracht, doch vergeblich. Wir lesen von ihr, dass sie ihr ganzes Vermögen für Arztkonsultationen ausgegeben hatte und bei keinem Heilung finden konnte. Dann kam sie mit Jesus in Kontakt. In Lukas 8, Vers 44 steht so ganz schlicht geschrieben, sie trat von hinten an ihn heran und berührte den Saum seines Gewandes. Der Glaubensschritt dieser kranken Frau führte zu ihrer sofortigen, völligen Genesung. Damit soll nicht gesagt sein, dass das Hinzutreten immer unbedingt eine physische bzw. praktische Lösung unserer Probleme zur Folge hat. Das lehrt die Bibel nicht, wie die Lebensgeschichte des Paulus zeigt. Ganz gewiss aber löst uns der Herr von unserem Problem. Das Problem mag also vielleicht immer noch da sein, aber es ist nun nicht mehr ihr, sondern sein Problem. Ihm ist nichts unmöglich. Vielleicht wird sein Eingreifen nicht so vonstatten gehen, wie Sie es erwarten. Aber ganz gewiss so, dass es Ihnen zum Heil und damit für die Ewigkeit dient. Oder anders gesagt, es dient zur Genesung an Geist und Seele. Der Zugang zum Gnadenthron ist allezeit offen. Er, der Allerhöchste, hat alles dafür getan. Nun liegt es nur noch an uns, hinzuzutreten. Lassen Sie uns Schritte des Glaubens tun und die Türklinke ergreifen. Wir werden von der Herrlichkeit seiner Gnade überwältigt sein. Achtung, Gefahr! Vor einigen Tagen besuchte ich unsere Zweigstellen in Ungarn und Rumänien. Mit großem Einsatz verfolgt die kleine Mitarbeiterschar dort das Ziel, die Erlösungsbotschaft von Jesus Christus und seinem baldigen Wiederkommen mit Eifer in möglichst weiten Kreisen zu verbreiten. Dies geschieht oft unter Gefahren und Entbehrungen. Von der Wohnung unserer Mitarbeiter zu unserem Bürogebäude in Rumänien sind es nur wenige Schritte. Im abendlichen Dämmerlicht fiel mir auf, dass dort der Deckel eines Kanalisationsschachtes fehlte. Mitten auf dem Gehweg gähnte ein großes Loch. eine Fallgrube für jedermann, der diesen Fußweg benutzte. Wie gefährlich musste es erst sein, wenn völlige Dunkelheit herrschte und man den offenen Schacht nicht sehen konnte. Wie mir die dortigen Mitarbeiter sagten, kommt so etwas in Rumänien des Öfteren vor. Aber es lauern noch ganz andere, viel größere Gefahren. Die Gefahren der geistlichen Finsternis. Viele Christen beachten sie leider nicht und kommen zu Fall. Denn die Generation unserer Zeit macht vor dem Christentum nicht Halt. Was früher noch tabu war, wird heute toleriert, auch in christlichen Häusern. Die technischen Errungenschaften, der ständige Fortschritt verändern unsere Umgebung derart, dass wir auch als Christen kaum daran vorbeikommen. Aber überall lauern Gefahren, seien dies nun zum Beispiel zweideutige Fernsehprogramme, dubiose Internetseiten oder auch das freundschaftliche Verhältnis mit Menschen, die sich bewusst von Jesus Christus distanzieren. Durch all dies bricht die Finsternis immer mehr herein, weil die Leuchte des Wortes an Bedeutung verliert. Diese offenen Fallgruben unserer Zeit sind besonders dann gefährlich, wenn wir sie nicht mehr bemerken, weil wir bereits in der Dämmerung und damit in der Finsternis wandeln. Wer von uns ist wirklich so stark, dass er den Verlockungen dieser Zeit nie erliegen würde? Es gibt nur eines, das uns davor bewahrt: ganz nahe bei Jesus bleiben, in seinem Licht wandeln. In Jeremia 13, Vers 16 steht eine Aufforderung an Israel, die aber sehr wohl auch für uns gilt. Gebt dem Herrn, eurem Gott, die Ehre, ehe es finster wird und ehe eure Füße sich an den dunklen Bergen stoßen und ihr auf das Licht wartet, während es doch finster und dunkel machen wird. Die Finsternis um uns her wird zunehmen. Es kommt die Nacht, wo wir nichts mehr erkennen können. Ist es da nicht von größter Vordringlichkeit, unser inneres Leben ganz neu für die uns umlauernden Gefahren zu sensibilisieren? Das bedeutet nichts anderes, als unser Gewissen von den toten Werken reinigen zu lassen und dem lebendigen Gott zu dienen. Vergleichen Sie dazu Hebräer 9, Vers 14. Erschrecken wir noch, redet unser Gewissen noch, wenn unsere Augen Bilder sehen, die einem Christen unzuträglich sind? Wenn nicht, dann ist es höchste Zeit, eine Kehrtwende einzuleiten. Vielleicht müssen wir gewisse Gewohnheiten ablegen, einige Dinge aus unserer Umgebung entfernen. Auch hier gilt, ein jeder prüfe sich selbst. Es geht nicht um starre Gesetze. Es kann sehr wohl sein, dass den anderen etwas nicht anficht, uns selber aber in große Gewissenskonflikte stürzt. Als Beispiel sei der Alkohol erwähnt. Was zählt, ist unser eigener Wandel im Licht. Der Schreiber des Hebräerbriefes formuliert es im letzten Kapitel sehr treffend so: Unser Trost ist, dass wir ein gutes Gewissen haben und wir wollen in allen Dingen ein ordentliches Leben führen. Hebräer 13, Vers 18. Und der Herr Jesus ruft uns in Johannes 12, Vers 35 zu: Es ist das Licht noch eine kleine Zeit bei euch. Wandelt, solange ihr das Licht habt, damit euch die Finsternis nicht überfalle. Wer in der Finsternis wandelt, der weiß nicht, wo er hingeht.
Ist ein Gott, der
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Buch Ganz persönlich von Peter Malgo hörten Sie heute den ersten Teil unter den Themen Zu viel Gepäck, vergänglich oder wertbeständig, ist die Tür gesichert, Sprechstunde, Achtung, Gefahr. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.